Plötzlich hatte sie keine Eile mehr. Sie wusste, dass es zu spät war. Sie hatte schnell gelebt, sie würde schnell sterben. Sie hoffte wenigstens, dass es schnell ging. Manchmal hatte sie sich gefragt, wie es wäre zu sterben, was einem im Kopf herumgehen mochte, wenn man definitiv erkannte, dass es soweit war und kein Weg daran vorbeiführte. Der Tod würde sagen, ich bin da, du hast 5 Sekunden, mach dir ein paar Gedanken, was immer du willst, lass dein Leben Revue passieren, die Zeit bekommst du. War es nicht so? Hieß es nicht, dass man erstaunlicherweise in einem sich überschlagenden Auto im Angesicht eines abgefeuerten Projektils im Verlauf eines tödlichen Sturzes sein komplettes Leben an sich vorüberziehen sah? Eine Art Best-of? Jeder sagte, dass es so war, also musste es stimmen. Aber das Einzige, was Lynn empfand, war Angst. Der Tod könne ihr wehtun und sie würde Schmerzen leiden müssen. Und dann fühlte sie eine gewisse Scham, dass sie so erbärmlich enden musste, dass sie es verpatzt hatte. Das war alles. Kein inneres Hollywood, keine großen Gedanken, kein würdiger Abschluss. Vor ihren Augen krachte der Tsunami in Cores Sverdrups Restaurant, schlug es in Trümmer und fegte darüber hinweg. Die Wasserwand erreichte den Parkplatz. Sekunden später schoss sie die Anhöhe hinauf. Als die Welle im Verlauf ihrer Ausbreitung das umliegende Festland erreichte, hatte sie auf dem Schelf bereits unvorstellbare Zerstörungen hinterlassen. Ein Teil der Bohrplattformen und Pumpstationen, die man direkt an den Kontinentalrand gebaut hatte, war mit dem abrutschenden Hang in der Tiefe verschwunden. Das alleine kostete innerhalb weniger Minuten Tausende von Menschen ihr Leben. Aber es war nur ein Vorgeschmack dessen, was der Tsunami auf dem Schelf anrichtete. Wie bei einem Auffahrunfall türmten sich die nachdringenden Wassermassen zu einer senkrechten Front übereinander, die umso höher wuchs, je flacher es wurde. Im Verlauf von nicht mal 15 Minuten kenterten über 80 Plattformen, weil sie dem Aufprall nicht standhielten. Träger brachen, Schweißnähte rissen auf, Deckaufbauten kippten. Wo die Pfeiler und Gerüste standhielten, war das Desaster nicht minder gewaltig, denn die Welle schleuderte riesige Geschosse in die Fördertürme. Schiffe. Die meisten Schlepper, Tanker und Fähren, die gerade das Pech hatten, auf der Nordsee unterwegs zu sein, wurden wie Spielzeug herumgeworfen. Einige krachten zusammen, andere wurden gegen die Pfosten der Plattformen geschmettert oder gegen die Verladebojen, an denen sie ankerten. Der Wucht des Aufpralls waren selbst Stahlbetonstützen nicht gewachsen. Viele der Kolosse begannen einzubrechen. Was standhielt, entging dennoch nicht der Zerstörung, als die kollidierenden, teils vollbeladenen Schiffe explodierten und riesige Feuerwolken auf die Plattformen übergriffen. In Kettenreaktionen flogen ganze Landschaften aus Fördertürmen in die Luft. Brennende Trümmer wurden hunderte von Metern weit geschleudert. All das geschah nur wenige Minuten, nachdem die kreisförmige Welle vom Zentrum der unterseeischen Rutschung losgerast war, auf ihrem Weg zu den Küsten der umliegenden Landmassen. 8 Minuten nach dem Absturz des Schelfs war der Tsunami gegen die Klippen der Färöerinseln geschlagen. 4 Minuten später hatte er die Shetlands erreicht. Weitere 2 Minuten später prallte er gegen das schottische Festland und den südwestlichen Buckel Norwegens. Die meisten der norwegischen Städte lagen auf Meeresspiegelhöhe am Fuß der gewaltigen Gebirge. Von der See trennten sie lediglich kleine flache Inseln oder sie lagen auf den Inseln selber. Hafenstädte wie Egersund im Süden waren der heranrollenden Welle ebenso ausgeliefert wie Ålesund und Kristiansund weiter nördlich und hunderte kleinerer Orte ringsum.